Bist du bereit? Das war eine Frage, die vielleicht Hannah gestern gehört hat, als es zur Schule ging. Olivia hat sie auf jeden Fall gehört. Als wir auf dem Weg zur Schule waren, habe ich sie gefragt, bist du bereit? Und auch im Sommer haben unsere zwei frisch verheirateten Frauen vielleicht diese Frage von ihrem Vater gehört, kurz bevor sie den Gang der Kirche runtergegangen sind zum Altar, um verheiratet zu werden. Bist du bereit? Und vielleicht bist du gerade im Studium oder erinnerst dich noch an die Zeit oder in der Schule, wo es dann zur Abschlussprüfung ging und ein guter Freund dich vielleicht gefragt hat, bist du bereit? Und diese Frage impliziert, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch auf diesen Moment vorzubereiten. Den Moment zur Schule zu gehen, den Moment auch den Altar entgegenzugehen und den Moment in diesen Prüfungsraum zu gehen. Und diese Frage, die wir uns vielleicht auch selber stellen, sind wir bereit? Und so gibt es in unserer Existenz und in unserem Leben bestimmte Marker, wichtige Momente, die wir durchschreiten in der Entwicklung von uns persönlich als Menschen, wo diese Frage sehr gut und sehr angebracht ist, uns zu fragen, sind wir bereit? Haben wir die Zeit, die wir hatten, gut genutzt, um uns auf diesen besonderen Moment vorzubereiten? Weißt du, was dich erwartet? Hast du dich innerlich darauf vorbereitet? Hast du äußerlich Dinge getan, durchdacht, überlegt, um dich vorzubereiten? Und so ein bisschen als Einordnung zu dem, worüber wir heute sprechen werden, will ich nur sagen, dass oft, ja, haben wir unsere Alltagssituation und haben wir unsere Alltagsprobleme, denen wir uns stellen. Ja, was mache ich mit meinem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen, mit dem ich mich verkracht habe? Ja, soll ich das Auto kaufen? Soll ich hier wohnen? Das sind praktische Dinge, die wirklich in unserem Alltag sind. Heute wird die Flughöhe etwas höher sein oder wir werden tiefer gehen, je nachdem, wie wir das betrachten wollen. Und die Frage, vor die ich uns heute Morgen stellen möchte, jeden Einzelnen, ist, bist du bereit, wenn du gestorben bist, vor Gott zu treten? Bist du bereit für das Gericht, was dich und mich erwartet? Und jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, ist am Leben. Und wir haben Zeit, uns vorzubereiten. Und deswegen sind die Themen, über die ich heute Morgen sprechen möchte, sind so fundamental, sind so grundlegend für uns als Menschen in unserer Existenz. Es geht um uns als Menschen, es geht um Gott als unseren Schöpfer, es geht um Sünde und es geht um Gericht. Und das scheint vielleicht auf den ersten Blick vielleicht etwas distanziert oder vielleicht etwas sehr weit oben, aber es lohnt sich, hier drüber nachzudenken. Für uns persönlich, für deinen Glauben und wenn du Christus noch nicht und Gott noch nicht kennst, auch Gott hierin kennenzulernen. Und vor allen Dingen wird es dir, und so bete ich, auch helfen im Kampf gegen deine Sünde. Und dass auch du persönlich Gott verherrlichst. Okay, wo befinden wir uns? Wir sind in der Römerreihe. Ihr dürft gerne schon mal eure Bibel aufschlagen zu Römer. Im Römerbrief, direkt nach der Apostelgeschichte. Und wir sind in diesen ersten drei Kapiteln, und das wird heute auch nochmal sehr deutlich werden, in einem sehr tiefen und dunklen Tal. Bevor wir über die Schönheiten und die Herrlichkeiten und das wunderbare Evangelium sprechen können, müssen wir zuerst verstehen, warum wir dieses Evangelium nötig haben. Und in diesen ersten drei Kapiteln geht Paulus durch und verurteilt jede einzelne Menschengruppe. Und die beiden Buchenden sind einmal Römer 1, Vers 17, dieser herrliche, wunderbare Vers, lest ihn mit mir, Römer 1, Vers 17. Denn es wird darin im Evangelium geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Okay, Gott gibt uns eine Gerechtigkeit, er offenbart eine Gerechtigkeit, die wir brauchen. Und das impliziert eben, dass wir es nötig haben, diese Gerechtigkeit zu haben. Und der Abschluss dessen ist Römer 3, 19. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch mal eine Seite weiterblättern. Wo Paulus in diesem ersten Teil aufhören wird, ist, Römer 3,19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Und jetzt, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das ist das Ziel in diesen ersten drei Kapiteln, wo Paulus hinsteuert. Und ihr merkt vielleicht dieses Gewicht, ja, was Paulus hier ausdrückt und dessen, was wir heute auch noch sehen werden. Und dann ging es in Kapitel 1 zunächst um die Heiden und darin zunächst um die, die offensichtlich sündigen. Ja, wir haben am Ende diese Liste gehabt, die voll Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Boshaft, von Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke sind. Ja, die, die es gar nicht verheimlichen. Und das Interessante ist, dass auch diese Menschen nicht einfach nur nach ihrer DNA tanzen oder es einfach nur so machen, weil sie es machen, sondern Paulus fasst das nochmal so ein Zwischenfazit in Römer 1, 32 zusammen, wo er sagt, obwohl sie, die, die das tun, das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, die so etwas verüben, verüben sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch noch Gefallen an denen, die sie verüben. Ja, die Menschen hat Paulus verurteilt und erinnert euch vielleicht, woher das kam, ja, diese Ungerechtigkeit in uns, die so viel vertauscht, wo wir die Herrlichkeit Gottes einfach weggeben, um unsere Herrlichkeit zu suchen. Das war dieser erste Teil der Verurteilung. Und dann kamen die zweiten. Ja, also es gibt ja die offensichtlichen Sünder und dann gibt es aber die, die sagen, naja, das sind wirklich schlechte Menschen. Aber ich, ja, ich bin ein Guter. Ich bin ein Moralist. Und Paulus sagt, auch du kannst nicht entkommen. Auch du hast keine Entschuldigung. Und das haben wir in der letzten Predigt gehört. Weil selbst die, die sagen, ich bin ein guter Mensch, und ich bin so gut und die anderen sind nur schlecht, sagt Paulus auch über sie, du machst genau das Gleiche wie sie. Es mag nicht so offensichtlich sein, es mag nicht so äußerlich da sein, aber jeder einzelne von uns, der hier sitzt, war mindestens einmal so, dass auch wir diese Dinge ausgelebt haben. Und so hat Thomas uns letztens in diesem Text klar gezeigt, dass auch wir und auch diese Menschen Böses tun. Und diese Frage, die er dann auch gestellt hat, war, also entweder verstehst du es nicht oder du weißt, dass du diese Dinge tust, aber du verachtest. Du verachtest Gott für sein Reichtum an Güte, Geduld und Langmut. Und du denkst, dass du diese Güte nicht nötig hast. Und du denkst, dass du diese Buße auch nicht nötig hast. Und Paulus sagt, erkennst du nicht. Erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und das werden wir heute auch nochmal deutlicher sehen. Und Paulus wird uns nochmal weiter vor diesen Thron schieben und nochmal mehr alles wegnehmen, was wir uns aufgebaut haben als unseren Schutzwall und uns zeigen, dass wir auch dem Gericht nicht entkommen werden. Und wir werden es sehen, weil Gott einerseits die Person nicht ansieht. Wir werden nicht entkommen, weil du gesündigt hast. Du wirst nicht entkommen, weil du ein Gesetz gebrochen hast. Und du wirst nicht entkommen, weil das Geheime offenbart werden wirst. Und was ich heute möchte, ist, wenn du zuhörst und wir durch diesen Text gehen, dass du dir diese Frage stellst, bin ich bereit, vor Gott zu treten? Bin ich bereit, vor ihm zu stehen im letzten Gericht? Und so lasst uns nun zu dem Text wenden, den wir heute vor uns haben. Das sind die Verse 11 bis 16. Und lasst uns zunächst anschauen, warum du nicht entkommen kannst. Erstens, weil Gott die Person nicht ansieht. Ja, wir haben den Vers 11 hier. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Vielleicht können wir uns einleitend nochmal die Frage stellen, warum richtet Gott eigentlich? Warum richtet Gott? Nun, der Fakt ist, den Paulus schon gezeigt hat, dass jeder Mensch böse Taten tut, richtig? Und jeder Mensch aber, der eine böse Tat tut, müssen wir uns doch fragen, wird diese böse Tat auch zur Rechenschaft gezogen? Wird sie verurteilt werden? Denn so viele Menschen tun böse Dinge und kommen da einfach davon. Ja, und das ärgert uns, weil wir das empfinden als eine Ungerechtigkeit, was es auch ist. Und da wir auch wissen und später nochmal sehen werden, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, wird er jede Schuld, jede Sünde vor Gericht ziehen. Und die Frage aber ist dann, wonach richtet denn Gott? Wenn er richtet, was ist sein Maßstab? Wonach werden wir gerichtet? Und wir haben in der letzten Predigt das gehört, er wird nach den Werken richten und er wird die Person nicht ansehen, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Einige von euch sind vielleicht mit diesem Term vertraut, andere vielleicht nicht. Lasst uns noch mal kurz nachdenken, was das überhaupt bedeutet, dass Gott die Person nicht ansieht. Einerseits können wir uns das aus dem Kontext schon erklären. Ja, letzte Predigt, Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken, nach den Dingen, die du und ich getan haben, die werden vor Gott offenbar werden. Und er wird eben die Person nicht ansehen, sondern auf diese Werke sehen. Wenn wir nochmal kurz die Verse 7 und 8 nehmen wir die Verse 9 und 10 uns nochmal anschauen. Da stand, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst den Juden, dann noch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Okay, diese Werke, das ist das, worauf Gott schaut. Und er schaut eben nicht auf die Person. Und jetzt schauen wir nochmal diese Bedeutung. Ansehen der Person. Okay, also Gott ist jemand, der, wenn du im Gericht vor ihm stehst, er wird nicht auf deine Personalien schauen. Ja, wenn ich vor Gott bin, dann gibt es nicht ein Deckblatt, wo oben drauf steht, ja, Florian Schofke, geboren im 20. Jahrhundert nach menschlicher Zeitrechnung. Ja, ist in Ost-Berlin groß geworden, der Arme, den können wir vielleicht ein bisschen was zudrücken. Ist ein Deutscher, ein Europäer, ja, und eigentlich in normalem Umfeld, ein lustiger Typ, okay, der ist okay. Aber das ist nicht, was Gott machen wird. Er wird nicht mich als Person anschauen, mich danach bewerten, wie ich aussehe, wie ich mich hier irgendwie gegeben habe oder ob ich gut meine Steuern bezahlt habe oder ob ich ein Kirchgänger war. Sondern er wird mich nach dem beurteilen, was ich hier auf Erden verbracht habe. Und wir verstehen das intuitiv als Menschen. Ja, ich meine, wie abscheulich wäre es, wenn zum Beispiel ein Bundeskanzler, ein US-Präsident anders vor dem Gesetz stehen würde als alle anderen Menschen. Ja, nur weil er ein Politiker ist oder sie, darf sie bestimmte Sachen machen, die alle anderen nicht machen dürfen. Das ist doch ungerecht. Und dieses Empfinden haben wir auch von Gott. Und auch das ist etwas, wo Gott sagt, ja. Und deswegen werde ich nicht auf die Person schauen, sondern ich werde dich nach dem urteilen, was du getan hast. Und das ist das, was aufsetzt vor dem, was wir heute noch sehen werden. Dass Gott eben nicht auf diese Person schaut, sondern auf uns, was wir getan haben. Und dieser Satz und dieses Konstrukt und diese Gedanken haben wir auch in anderen Stellen in der Schrift. Und Petrus zum Beispiel auch nochmal davon spricht. Und das hier war wirklich wichtig zu verstehen für die jüdische Empfängerschaft, die auch Teil der römischen Gemeinde hier waren. Weil die Juden haben nämlich genau das gedacht und gesagt. Wir sind Gottes Volk. Ich bin ein Auserwählter. Ich muss mir keine Sorgen machen, egal was ich tue. Weil Gott hat mich erwählt. Ich bin ein Jude. Ich komme aus dieser Position. Und das aber müssen die Juden, aber auch wir verstehen, dass deine Herkunft, deine Abstammung, deine Kaste, deine soziale Position, dein, wer du bist auf der Arbeit, vor Gott egal ist. Das wird Gott nicht ranziehen, er wird danach auch nicht gewichten oder irgendetwas in seinem Gericht tun, denn er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht. Und das ist ein Maßstab von Gerechtigkeit. Und deswegen ruh dich nicht darauf aus, auf dem, wer du bist, woher du kommst, sondern schaue, dass Gott diese Personalien nicht anschauen wird, sondern deine Werke und das, was du getan hast. Und sein Gericht wird absolut fair sein. Das verstehen wir vielleicht jetzt intuitiv auch von uns heraus, aber es wirft doch ein bisschen eine Frage auf, oder? Also vor allen Dingen mit den Juden und den Heiden. Ich meine, hat Gott nicht die Juden bevorzugt? Ja, sie hatten die Offenbarung, sie hatten das mosaische Gesetz, ja, sie hatten Mose bekommen, sie haben die ganzen Propheten bekommen. Ist das nicht ungerecht von Gott? Wie kann Paulus hier behaupten, dass Gott die Person nicht ansieht, wenn er doch einem Volk, einer Ethnie, so viel Vorteile gegeben hat? Und vor allen Dingen ist vielleicht die zweite, noch spannendere Frage für uns, wenn Gott nach den Werken richtet, verkündigt die Ecksteingemeinde und verkündigt Paulus hier etwa Werksgerechtigkeit? Dass wir aufgrund von dem, was wir tun, uns im Gericht besser stellen können. Ist das nicht doch alles ein bisschen unfair? Und da werden wir uns aber jetzt den zweiten Schritt ansehen, dass du nicht entkommen wirst, weil du gesündigt hast. Ja, das sind die nächsten Verse. Schaut mit mir rein, die Verse 12 und 13. Also er sagt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Personen, denn alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und diese beiden Verse, hier müssen wir jetzt sehr gut aufpassen und auch die nächsten Verse, was Paulus mit Gesetz meint. Er benutzt hier das Wort Gesetz, aber es hat in den Versen immer ein bisschen eine andere Bedeutung. Aber in diesen beiden Versen, die ich gerade vorgelesen habe, geht es um das mosaische Gesetz. Okay, das Gesetz der Juden, also das Alte Testament und im Speziellen auch wirklich die Tora, das Gesetz, was die Juden bekommen haben, wonach sie leben sollten. Und die Verbindung ist hier nämlich genau dieser Vorwurf. Ja, die Juden, die haben das doch bekommen. Die haben doch dieses Gesetz gehabt. Das ist doch ein Vorteil und das ist doch dann unfair. Aber was sagt er hier? Und das ist für mich so interessant gewesen zu sehen. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben. Und hier müssen wir vielleicht noch die Frage stellen, was ist denn sündigen? Weil sowohl die eine Gruppe, die kein mosaisches Gesetz hatte, konnte sündigen, und die andere Gruppe, die auch ein Gesetz hatte, auch sie wurden nach genau demselben Maßstab verurteilt, dass sie gesündigt haben. Und hier müssen wir uns fragen, was das bedeutet. Wie eine Gruppe ohne Gesetz sündigen kann und eine Gruppe mit Gesetz ebenfalls. Das ist, was die beiden Gruppen gemein haben. Sie haben gesündigt. Und Paulus hilft uns, das zu verstehen, was der Kern der Sünde ist. Und es ist so ein bisschen eine gute Vorhersehung für uns, dass das so einfach für uns ist, im Römerbrief nachzuvollziehen. Ihr müsst euch nur eine Zahl merken, 23. Nämlich in 1,23, in 2,23 und in 3,23 im Römerbrief zeigt uns Paulus, was der Kern der Sünde ist. Erinnert euch, in 1,23 hieß es, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Okay, dieses Herrlichkeit weggeben, das ist nämlich genau der Kern der Sünde. Und er wird auch noch in 2,23 die Juden auch nochmal dafür verurteilen, wenn er über sie sagt, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Ja, Gottes Herrlichkeit und Ehre wurde beschmutzt. Und das führt uns dann zu dem Vers, den wir viele von uns kennen, 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Okay, 1,23, 2,23, 3,23, das ist der Kern der Sünde, dass wir Herrlichkeit abgeben und dass wir Gottes Herrlichkeit beschmutzen. Und das ist so schlimm, weil Gott die größte Schönheit und Herrlichkeit im gesamten Universum ist. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir im Gericht vor Gott stehen werden und es heißt, er wird unsere Tränen abwischen, ist es nicht unbedingt der Schmerzen, die wir hatten, sondern weil wir dann sehen, boah, so freundlich, so gütig, so herrlich. Warum habe ich das hier nicht verstanden? Und was Sünde nun eben macht, es nimmt einmal eine Ladung Schlamm und wirft sie einmal in das Gesicht dessen, der uns Leben gibt, der uns Essen gibt, der uns die Kraft gibt zu arbeiten, der uns Freude schenkt in der Schule und der uns auch emotionale Kapazität schenkt für Freude und für Liebe. Und auch für mich vergeht kein Tag, wo ich sündige. Und auch das schmerzt, diese Erkenntnis zu verstehen, dass so oft ich diese Herrlichkeit verfehle und verpasse. Und wenn du vielleicht auch das in deinem eigenen Leben reflektierst, frage ich dich, bist du bereit? Bist du bereit, mit dem, wer du bist und was du tust, vor Gott zu treten? Und hier kommt dann vielleicht aber auch der Einwand, den Paulus schon so ein bisschen wittert und dann in Vers 13 beantwortet, die sagen, naja, Moment, aber was denn mit mir? Ja, werden die Juden vielleicht sagen. Mein ganzes Leben lang, ja, wie der reiche Jüngling, habe ich das Gesetz befolgt. Mein ganzes Leben lang. Der hingegebene Muslim wird sagen, die Säulen des Islam, ja, ich war tugendhaft, ich habe die ganzen Sachen alle gehalten. Der Buddhist wird sagen, ja, so aufopferungsvoll bin ich doch, habe ich doch Gott gesucht und bin den Dingen nachgegangen. Und vielleicht auch der eine von anderen von euch wird denken, ein Leben lang habe ich Hauskreise mitgemacht, bin ich in die Gemeinde gegangen und habe, ja, jeden Morgen, weil ich sollte, meine Bibel gelesen, habe auch die Lieder mitgehört, die meine Frau angemacht hat, die über Gott waren. Zählt denn das alles nichts? Ich habe doch so viel gehört und war doch eigentlich immer dabei. Und das ist, denke ich, auch ein Merkmal des moralistischen Menschen, den Paulus hier schon hört. Er hört viel. Aber es ist eben ein Unterschied, ob du hörst oder ob du tust. Ja, das klingt vielleicht schon für einige von uns. Jakobus hat darüber auch viel gesprochen. Und hier kommen wir zu dieser zweiten schweren Frage jetzt vielleicht. Ja, spricht Paulus jetzt hier von Rechtfertigung aus Werken? Weil er sagt ja am Ende von Vers 13, die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Jetzt könnten wir uns vielleicht den Ausweg überlegen, okay, vielleicht meint Paulus das nur hypothetisch, ja? Theoretisch, wenn jemand das Gesetz halten würde, dann. Ich denke, das ist also auf jeden Fall eine Möglichkeit, das auszulegen, denn ich würde dem auch zum Teil zustimmen. Wenn jemand von Geburt an das Gesetz Gottes zu 100% befolgt und niemals sündigt, derjenige, der braucht keine Rettung, er ist ein gerechter Mann. Also es kann passieren, aber es passiert nie. Weil keiner, und das ist ja, wo Paulus ja auch landen würde, kein Mensch hat diese Gerechtigkeit. Ja, und dieser Vorwurf wird ja oft gebracht, was ist denn mit dem unschuldigen Ureinwohner ja in Afrika oder sonst wo, der das Evangelium nie gehört hat? Dann würde ich sagen, ja, er kommt in den Himmel. Das Problem ist, es gibt keinen unschuldigen Ureinwohner. Es gibt keinen Unschuldigen. Das sehen wir gleich auch nochmal in den nächsten Versen sehr deutlich. Aber, und das hat Thomas auch das letzte Mal gesagt, das haben wir schon gesehen, dass es auch faktisch gemeint ist. Denn wenn du Glauben hast, wenn Gerechtigkeit in dir ist, dann ist das nichts, was verborgen ist und was du in dir trägst und was nicht sichtbar ist. Sondern im Laufe des Briefes und auch im Jakobusbrief sehen wir auch ganz klar, der Glaube ohne Werke ist tot. Und Jesus hat gesagt, was ist die Summe des Gesetzes? Es ist Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten. In diesen beiden Geboten fasst sich das ganze Gesetz zusammen. Und diese Liebe zu deinem Nächsten, diese Liebe zu deinen Mitmenschen, die Liebe zu deinen Geschwistern im Glauben, diese Liebe muss sichtbar werden. Und wenn du diese Liebe auslebst, dann folgst du dem Gesetz. Dann tust du die Werke des Gesetzes. Und dann bist du, wie Paulus nämlich sagte, auch in Vers 7, dann mit Ausdauer wirkst du im Guten Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit. Danach strebst du. Das ist dann auf einmal deine himmelwärts gerichtete Gesinnung, danach zu leben. Und deswegen hier vielleicht nochmal die Definition von dem, was gute Werke sind. Ja, viele sagen ja, Mutter Teresa war so gut und vielleicht hast du auch einen Kollegen, der nichts von Christus wissen will, aber der an sich irgendwie gute Sachen tut. Aber nach Gott ist Sünde eben alles, was seine Herrlichkeit beschmutzt. Und dementsprechend gute Werke, Dinge, wo wir nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Ehre streben und darauf unsere Taten basieren. Und das ist nur möglich für einen Menschen, dessen Herz komplett neu gemacht wurde. Und so kann Paulus nämlich zum Beispiel sagen in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und weil das so ist, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und wichtig zu verstehen, die Werke bringen euch nicht die Rettung, sondern der Glaube bringt euch die Rettung. Aber der Glaube wird sichtbar in den Werken. Und Paulus unterstreicht es nochmal in Galater 2,21, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Okay, ich möchte nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, ich muss jetzt gute Werke tun, dann bin ich gerettet. Ich möchte, dass ihr versteht, dass euer Glaube, wenn er echt ist, gute Werke produziert. Ja, es ist der Glaube, der bringt uns Rettung und führt auch zu guten Werken. Es ist nicht Glaube und Werke, die zur Rettung führen. Ja? Gut. Nicht, dass das heißt, hier wird Werksgerechtigkeit gelehrt. Aber es sind eben die Werke, die entscheidend sind. Und das sagt Paulus auch nochmal später, werden wir ganz viel später sehen, Römer 8, Verse 11 bis 13, könnt ihr entweder mit aufschlagen oder kurz notieren. Hier sagt Paulus, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, also ja, wenn das wirklich wahr ist, dass ihr gläubig seid, dann wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und das wird deutlich, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Okay, echter Glaube bringt echte Früchte. Und das ist auch, was wir in diesem Vers schon sehen, wo Paulus die Grundlagen legt von dem, was er später dann noch entfalten wird. Wenn du also echten Glauben hast, dann hast du echte Werke. Und dann hast du in dir eine Gerechtigkeit, die nicht deine Gerechtigkeit ist, die durch das Gesetz kommt, sondern eine Gerechtigkeit, die dir von Gott gegeben wurde. Und deswegen musst du dich auch in dieses Licht rücken. Musst du das auch verstehen und dich in diesen Text hineindenken. Und es ist nicht verkehrt, dein Ehepartner oder besten Freund oder einen Vertrauten auch mal zu fragen, siehst du das in mir? Nicht, dass es darum geht, dass deine Werke dich retten, aber siehst du echten, lebendigen, wirksamen, in Werken sichtbaren Glauben und Werke in mir? Und so kommen wir nun zu den nächsten Versen, weil wir jetzt gesehen haben, dass wir alle gesündigt haben. Und Sünde, haben wir jetzt gerade definiert und gesehen, ist vor allen Dingen im Kern, dass wir die Herrlichkeit Gottes beschmutzen. Aber Sünde ist noch mehr. Sünde ist nämlich auch Gesetzlosigkeit. Und hier kommt jetzt der Einwand, okay, vielleicht gehe ich mit der Herrlichkeit, aber wenn du jetzt sagst, Sünde ist Gesetzlosigkeit, was ist denn mit denen, die das Alte Testament nicht hatten? Was ist denn mit denen, die keine Bibel haben? Sie haben doch gar kein Gesetz, wonach sie gerichtet werden können. Aber auch hier hat Paulus eine Antwort bereit und zeigt uns, dass auch du nicht entkommen wirst, weil du ein Gesetz gebrochen hast. Lass uns die Verse 14 und 15 anschauen. Hier sagt Paulus jetzt, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben steht. Jetzt gehen wir einem zweiten Gesetz entgegen, was nicht das mosaische Gesetz ist, sondern was das moralische Gesetz ist. Okay, sehr nahe Wörter, aber komplett andere Bedeutung. Das mosaische Gesetz ist das, was die Juden offenbart bekommen hatten, was wir auch noch im Alten Testament wiederfinden. Aber Paulus zeigt uns jetzt hier, dass Gesetzlosigkeit auch da herrscht, wo das mosaische Gesetz nicht ist, weil jeder Mensch ein moralisches Gesetz hat. Und um zu verstehen, vielleicht fragst du mich jetzt, was ist das moralische Gesetz? Wenn ich es jetzt vorlese, du weißt gleich, was ich damit meine. Das ist vielleicht nur ein Begriff, den du noch nicht so gehört hast. In seinem Buch Pardon, ich bin Christ macht C.S. Lewis eine super gute Einleitung und deswegen werde ich euch das einmal vorlesen, weil bessere Worte gibt es fast nicht, um zu beschreiben, was das moralische Gesetz ist. C.S. Lewis schreibt, Zitat, jeder hat schon einmal gehört, wie sich Menschen streiten. Manchmal klingt es lustig, manchmal einfach nur unangenehm. Aber wie auch immer es klingt, ich glaube, wir können etwas sehr Wichtiges lernen, wenn wir uns anhören, was sie sagen. Sie sagen Dinge wie diese. Wie fändest du es, wenn jemand das Gleiche mit dir machen würde? Oder, das ist mein Platz, ich war zuerst da. Oder, lass ihn in Ruhe, er tut dir nichts. Warum musst du dich zuerst reindrängen? Gib mir etwas von deiner Orange, ich hab dir auch was von meiner gegeben. Oder, komm schon, du hast es versprochen. Kennt ihr das? Solche Dinge sagen die Leute jeden Tag, Gebildete wie Ungebildete, Kinder wie Erwachsene. Was mich an all diesen Bemerkungen interessiert ist, dass derjenige, der sie macht, nicht nur sagt, dass das Verhalten des anderen ihm nicht gefällt, er appelliert an eine Art Verhaltensnorm, von der er erwartet, dass der andere sie kennt. Und der andere antwortet nur sehr selten mit, ah, scher dich mit deinem Standard. Fast immer versucht er zu erklären, dass das, was er getan hat, nicht wirklich gegen die Norm verstößt oder dass es, falls doch, eine besondere Entschuldigung gibt. Okay? Das ist das moralische Gesetz, was jeder von uns kennt. Ja, wir halten jeder von uns als Menschen uns an eine bestimmte Norm, die wir aus irgendeinem Grund kennen, wir wissen nicht so richtig warum, und danach leben. Und danach auch die Taten eines anderen verurteilen oder beurteilen oder auch entschuldigen. Und das ist ein Standard, den Paulus hier beschreibt. Er beschreibt es mit den Worten, ein Gesetz, was auf unsere Herzen geschrieben ist. Wie gesagt, man kann auch dazu sagen, das moralische Gesetz, wonach wir jeder Mensch von Natur aus urteilen können, was richtig und was falsch ist. Und das hier müssen wir verstehen, ist eine unfassbar große Realität und Box, die Paulus hier aufmacht. Es ist eine Realität in uns Menschen. Wir sagen nicht nur, nach meinem Standard ist das richtig oder falsch. Wir sagen, das war falsch. Und allein diese Aussage zu machen, ist gewaltig. Weil es eben bedeutet, dass es nicht ein Gesetz ist oder eine Norm ist, die unter uns Menschen ausgehandelt wurde und zu der wir uns bekennen, sondern es ist etwas, was über uns steht. Okay, es ist ein Gesetz, was existiert, was wir nicht gemacht haben. Und das möchte ich nochmal ein bisschen betonen, weil das wichtig auch ist, wenn ihr mit Menschen über den Glauben sprecht. Gesetze und Gesetzmäßigkeiten erfordern immer einen Gesetzgeber. Ja, wir zahlen viel Steuern und die Steuern gehen unter anderem auch in den Bundestag, wo wochenlang debattiert wird über Gesetze und wo Gesetze geformt werden und durchgebracht werden. Das ist ein schwerwiegender und langer Prozess. Und auch wenn wir in diese Natur wieder gehen, gibt es ganz viele Gesetze, mathematische Gesetze, Gesetze der Logik, Naturgesetze, die haben nicht wir gemacht. Da waren nicht Menschen, die gesagt haben, so, wir überlegen uns jetzt mal Logik und so funktioniert das. Sondern es ist da. Und deswegen ist es auch so interessant, dass Paulus hier sagt, es gibt eben ein Gesetz, was uns gegeben wurde, was wir verstehen, wonach wir urteilen können, was wir selbst aber nicht festgelegt haben. Und das ist ein gewaltiger Anspruch, den Paulus hier stellt. Überlegt euch das. Paulus sagt hier, es gibt einen Schöpfer. Okay? Und dieser Schöpfer hat ein Gesetz. Ja? Und wir sehen die spezielle Offenbarung hier, was seine Gesetze sind. Und diese gleiche Realität dieser Gesetze finden wir auch wieder in uns. Okay, Paulus verschmilzt hier unsere Realität, wie er es auch schon in Römer 1 gemacht hat, wieder mit der Schrift und mit dem, wer Gott ist. Und das hat so eine große Tragweite. Und ich kann euch nur ermutigen, darüber zu Hause nochmal weiter nachzudenken. Aber Fakt ist eben, dass wir dieses Gesetz haben. Es ist nicht relativ. Du und ich, wir machen nicht die Regeln. Die Regeln sind fest. Aber ich frage dich, du kennst das Gesetz. Hältst du es auch? Hältst du es? Oder hast du es schon mal gebrochen? Kennst du dieses Brennen, wenn du gelogen hast und jemand kommt dir auf die Schliche und schaut dir tief in die Augen. Kennst du das, wenn du vielleicht was gestohlen hast oder geklaut hast? Vielleicht auch erst dann in dem Moment, wo du drauf angesprochen wirst? Dieses Urteil in dir, was über dich selber gesprochen wird. Ja, erzähl mir nichts von wir sind alles nur Materie und einfach nur chemische Prozesse in unserem Kopf. Diese Realität, die betrifft dich. Und dieses Gesetz hast auch du. Und dieser Schmerz, den du spürst, dieses Brennen in dir, ist diese zweite Realität, die damit zu tun hat, die Paulus hier anspricht, ist nämlich das Gewissen. Diese Existenz dieses moralischen Gesetzes in uns, sagt Paulus in 2,15, ist bewiesen darin, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Und so hat Gott uns einen Kompass mitgegeben, dieses moralische Gesetz zu finden und zu sehen und für uns auch zu verstehen. Ein Instrument, was auch oft schwer wiegt, was auch manchmal außer Art gerät und Schuld in uns produziert. Und vor allem die Seelsorger kennen auch die Tragweite dessen, was diese Schuld in uns auch bewirken kann. Aber hier ist die Realität, zu der Paulus uns führen möchte. Ja, die Juden haben das Gesetz, aber auch du hast dieses Gesetz. Und egal, ob du ein Jude bist oder ein Heide bist, du hast ein Gesetz gebrochen. Ein Gesetz, was von Gott gegeben wurde. Und Gott wird dein Richter sein. Und somit hat Gott jedem Menschen ein Licht gegeben. Jeder Mensch hat mindestens das moralische Gesetz. Die Juden wurden sogar doppelt verurteilt, weil sie sogar noch das mosaische Gesetz dazu haben. Aber Paulus, wie gesagt, sagt Römer 3,20, aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das moralische und das mosaische Gesetz provozieren diese Sünde in uns und zeigen uns ganz klar, wir haben verstoßen. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war untreu meinem Nächsten gegenüber. Das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Und deswegen sagt 1. Johannes 3,4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das ist eine tragende Erkenntnis für uns. Jeder Mensch hat Gottes Gesetz gebrochen. Ob er es kannte oder, also kannte im Sinne von, er kannte das mosaische Gesetz, aber auf jeden Fall kennen wir das moralische Gesetz. Und es gibt keinen Menschen, der nicht unter einem Gesetz lebt. Jeder Mensch lebt unter einem Gesetz, ist einem Gesetz Gottes unterworfen und wir haben es gebrochen. Und so sieht Gott die Person nicht an. Ist das Gericht absolut fair. Es wird nach Werken geschehen und wir wissen jetzt schon, dass wir diese Gesetze gebrochen haben. Und jetzt können wir uns darüber im Klaren werden, was das für uns bedeutet. Und können die Zeit, die Gott uns schenkt, hier auf der Erde nutzen, um uns vorzubereiten. Und so stehen wir jetzt auch an dem Ende hier, an einem ganz interessanten Punkt, weil Paulus hier die Heiden jetzt gänzlich verurteilt hat. Es gibt keinen, der sich hier mehr rausfinden kann. Er hat gesagt, es gibt die Schöpfung, schau raus, Gott existiert, du lehnst ihn ab, schuldig, du hast keine Entschuldigung. Schau auf deine Anbetung, worauf du schaust, wem du nachgehst, was du begehrst. Es ist nicht die Herrlichkeit Gottes, Verurteilung. Und siehe daraus deine Begierde und die Taten, die du tust. Das, was du ans Tageslicht bringst, entweder im offensichtlichen, sündigen, oder indem, dass du dich selber als gut hältst und den Nächsten richtest und verurteilst, obwohl du selber genau das Gleiche tust. Mindestens deine Unbußfertigkeit häuft Zorn auf für den Tag des Zorns in der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und du hast ein Gesetz gebrochen, das moralische oder das mosaische und oder das mosaische. Und dein Gewissen sagt dir das. Und du kannst es abstumpfen, du kannst es leiser machen. Aber es war da und es wird unterschwellig immer da sein. Und will dir eigentlich helfen, zu Gott zu kommen, zu erkennen, dass du Rettung brauchst. Und hier gibt es jetzt vielleicht nach dieser Zusammenfassung immer noch welche, die sagen, ja, aber ich bin bereit, ich bin ein guter Mensch, ich habe von Jugend an alle diese Dinge gehalten, ich habe nie gestohlen, ich habe nie gelogen oder etwas Verbrochenes oder was Schlimmes gemacht. Und hier schließt Paulus jetzt ab mit Vers 16, die ultimative Zusammenfassung von dem, was wir alles bisher gesehen haben. Du wirst auch nicht entkommen, weil das Geheime offenbar werden wird. Dann sagt Paulus in Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene des Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber du musst dich nicht von mir verantworten. Eines Tages wirst du vor Gott stehen. Und Gott ist derjenige, der jeden Schritt, den du gemacht hast, kennt. Der kennt, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und er ist derjenige, der das Verborgene richten wird. Und wenn du vor Gott stehst, da wird niemand sein, auf den du zeigen kannst und sagen kannst, ja, der war schlimmer. Aber weißt du was? Dein Standard ist dann egal. Es ist Gottes Standard, der rangezogen wird. Und lass mich dir einmal vorlesen, wie dieser Moment aussehen wird. Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden die Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken. Entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben jeder die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es wird Gottes Maßstab angelegt. Und selbst Gott schaut auch nicht und sagt, ich erinnere mich, sondern auch er macht die Bücher auf. Und es ist alles aufgeschrieben und es wird alles offenbar. Und es gibt keinen Ort, wo du hinfliehen kannst, wo du dich verstecken kannst. Das Gericht wird kommen. Und vielleicht erinnert das einige auch an diese Predigt von Jonathan Edwards, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, wo auch diese Verse wichtig waren. Hebräer 10, 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und 5. Mose 32, Vers 35, mein ist die Rache und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn die Zeit ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis eilt herbei. Und das denkst du vielleicht so, ich dachte, ich bin in einer christlichen Gemeinde, das ist doch immer ein bisschen mehr Ermutigung. Ich will aber einerseits, dass ihr diese Last spürt. Wenn wir die Propheten Jesaja lesen oder die anderen, spricht sehr viel von Last, weil Sünde kein Spaß ist und weil Sünde wirklich ein Gericht nach sich ziehen wird. Ich möchte aber nicht, dass ihr vergesst, wo wir gestartet sind in dieses Tal, was der Ausgangspunkt war, was unsere Heimatbasis war. Und macht es nochmal auf und lest es nochmal mit mir. Römer 1, Vers 17. Denn es wird in diesem offenen Evangelium geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Ich will, dass du heute Morgen mindestens verstehst, dass deine Gerechtigkeit, die du hast, die du durch die Gesetze, die du hast, ans Werk bringst, nicht reichen wird. Und ich will, dass du verstehst, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die du nur nehmen musst, die Gott dir frei anbietet und dass du zu ihm kommst und dass du Buße tust über deine Werke. Und ihr seht vielleicht, wie grundlegend Paulus hier arbeitet. Was für Konzepten und Fragen er uns hier konfrontiert. Aber du musst auf diese Realität schauen und du kannst sie nicht länger ignorieren. Und du brauchst eine Gerechtigkeit, die nicht von dir rauskommt, sondern die von außen kommt. Noch hast du Zeit. Noch hast du Zeit, Buße zu tun und umzukehren. Bist du bereit? Bist du bereit für diesen Tag, wo du Gott wirklich gegenüberstehen wirst? Was wirst du sagen? Wenn die ganzen Taten vorgelesen werden, was wirst du sagen? Ich kann dich jetzt schon mal fragen, hast du schon mal gelogen? Ja, ich denke, jeder von uns hat einmal gelogen, auch eine kleine Lüge. Und wie nennt man jemanden, der lügt? Ist ein Lügner. Hast du schon was gestohlen, als du Kind warst oder vielleicht auf Arbeit, dass du Zeit klaust und stiehlst? Diese Menschen nennt man Diebe. Hast du schon mal was haben wollen um des Habens willen? Das sind Habsüchtige. Du und ich, wir sind Verurteilte, Lügner, Diebe, Habsüchtige, Ehebrecher und noch viel mehr. Und das war nur ein Ausschnitt der 10 Gebote. Aber diese Gerechtigkeit im Evangelium ist hier. Sie ist in diesem Römerbrief da, sie ist in der Schrift da und wir verkündigen sie auch hier so deutlich. Es gibt Rettung für dich und für mich. Und eine viel größere Freude und eine viel größere Erleichterung, vor allen Dingen für dich, wenn du bereits Christ bist und wenn du Gott kennst. Dann lass mich mal vorlesen, was dann deine Realität ist. Schlag mal ein paar Kapitel weiter, Römer 8. Lass uns das nochmal zusammenlesen. Die ersten 4 Verse aus Römer 8. Wenn das deine Realität ist, wenn die Gerechtigkeit Gottes in dir ist, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist, deren Glaube also sichtbar wird. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wozu? Vers 4. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das, meine Lieben, ist unsere Realität. Unser Christus ist für uns gestorben. All diesen Schmutz, all den Dreck, den wir fabriziert haben, all das hat Christus an diesem Kreuz auf sich genommen und ist für dich gestorben. Und was für ein treffenderer Tag, heute auch das Abendmahl zusammen zu feiern, um uns durch diese Worte, durch diesen Text zu vergewissern, dass das, was Christus getan hat, ultimative Bedeutung für dich und mich hat. Und durch diesen Tod dürfen wir auch weiter in Buße wandeln, weiter streben danach, ihn zu verherrlichen und dieses Gesetz zu erfüllen. Wir wissen, dass es schon erfüllt wurde, aber wir dürften nun aussehen und mehr in ihm verwandelt werden. Und so sind wir frei von Schuld. Und so sind wir frei von Verurteilung und Verdammnis. Heißt nicht, nochmal, dass wir keine Buße mehr brauchen. Wir brauchen sie. Aber wir dürfen lernen, was es bedeutet, Sklaven der Gerechtigkeit zu sein. Und wenn das deine Realität ist und ich dich frage, bist du bereit, dann darfst du auch mit einem freudigen Ja sagen, ja, ich bin bereit, weil mein Christus für mich gestorben ist. Weil wenn du vor Gott stehst, musst du nicht sagen, oder wenn Gott dich fragt, warum soll ich dich in meinem Himmel lassen, musst du nicht sagen, ja, weil ich gemacht habe, sondern du darfst sagen, weil er es für mich getan hat, darf ich hier eintreten. Lass uns zusammen beten. Großer Herr und Gott, ich danke dir für diesen unfassbaren Text. Ich danke dir für diese unfassbare Realität, die du uns hier zeigst. Das ist nicht einfach nur Theorie und Philosophie, was wir uns hier zu Gemüte führen. Es ist unser echtes Leben. Und es beantwortet die Fragen von unserem Sein, woher wir kommen, wohin wir gehen, wer wir sind und warum uns manchmal dieses Gewissen verurteilt. Und warum es diese Dinge gibt, die wir tun und wir sie gar nicht tun wollen. Und du erklärst uns, Herr, unser Innerstes, unser Herz. Du erklärst uns, wer du bist. Und du zeigst uns, Herr, den Weg zur Rettung. Ich danke dir, Herr, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat an die Römer und der uns so unfassbar tiefe Wahrheiten vermitteln möchte. Und ich bitte dich, Herr, dass das aufgeht in unseren Herzen heute Morgen und auch durch die Woche und durch den Rest unseres Lebens, Herr, dass wir darin bestärkt werden, dir nachzufolgen und die Gerechtigkeit der Gerechtigkeit nachzujagen. Und wir wissen dürfen, dass in dir alles schon bezahlt ist, das Gesetz schon erfüllt wurde und wir jetzt aus Freude dir dienen dürfen und wandeln dürfen in der Frucht des Geistes und in Liebe und in Freude. Und Herr, dir sei alle Ehre, Herr, in unserem Leben, in dem, was wir erleben dürfen. Und wir danken dir, Herr, dass du dich auch heute Morgen so herrlich und so mächtig zeigst. Herr, bitte führe unser Herzen zur Demut, führe unser Herzen, Herr, zu dir. Und lass uns, Herr, zerschmettert sein vor deiner Güte und deiner Treue. deine Barmherzigkeit und deinem Langmut, den du uns gegenüber hast, Herr. Dir sei die Ehre für alles, Herr. In deinem Namen beten wir. Amen.